In der Jesus-People-Bewegung hat einmal gebetet, ein verrücktes Gebet. Und er steht auf, streckt die Hände auf und sagt, Jesus, ich danke dir. Und dann wollte ich wissen, wofür er danken möchte. Jesus, du bist die größte Müllhalde des Universums. Bei dir darf ich und kann ich den ganzen Shit und alles abladen. Bei Jesus darfst du abladen. Heute ist mein Thema, beten, bis du bekommst. Bestimmt brauchst du was, bestimmt fehlt dir was, bestimmt benötigst du was. Und ich möchte heute über Gebet sprechen. Gebet ist die größte Macht, die es gibt im Universum. Beter sind Wundervollbringer, Weltenbezwinger. Also wir wollen das mal trainieren und üben. Wie bete ich erhörlich? Wie kann ich Gottes Arm bewegen? Und wir möchten heute Abend oder heute Nachmittag Gottes Arm bewegen. Bete, bis du bekommst. So lange dranbleiben. Das ist also die Botschaft. So lange dranbleiben, bis du bekommst. Aber zuerst einmal, ich lade dich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Für Freitag, Blicke in die Ewigkeit. Was ist drüben los? So wie ähnlich, was ist drüben hinter dem Eisernen Vorhang, hinter der Berliner Mauer los? Oder umgekehrt auf der anderen Seite. Was ist in der Ewigkeit jenseits vom Jordan los? Was passiert dort? Was hat Gott für uns vorbereitet? Was erwartet mich überhaupt über den großen Teich, wenn ich rüberkomme auf die andere Seite? Also Blicke in die Ewigkeit. Dann am Samstag, verlass dich auf die Worte Gottes. Ganz arg wichtig. Auf was kannst du dich verlassen? Eigentlich in dieser Welt auf gar nichts, außer auf das, was er versprochen hat, was du schwarz auf weiß hast von der Ewigkeit her, was in Stein gemeißelt ist, in deinem Herzen geschrieben ist. Wort Gottes ist nicht nur in der Bibel, Wort Gottes ist in deinen Gedanken, in deinem Bewusstsein, in deinem Unterbewusstsein, da wo niemand beikommt und niemand ausradieren und auslöschen kann. Die Worte Gottes, und verlass dich auf die Worte Gottes, auf dieses Rema-Wort. Gott hat zu mir gesprochen. Und was hat er denn dir gesagt? Dann am Sonntag, finde deine Identität. Wer bist du eigentlich? Wie würde Gott dich nennen? Stell dir mal vor, du begegnest, bist noch namenslos, hast noch keinen Namen und wirst jetzt geboren. Wie würde der liebe Gott dich nennen, wenn du sein Kind wärst? So, wenn gib Kindern den Namen. Wie würde Gott dir den Namen geben? Nun, zum Beten. Die Bibel ist die Gabe Gottes an die Menschheit. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Das ist okay, alles klar, keine Diskussion. Das Gebet ist aber das Geschenk, das wir Gott gegenüberbringen. Wir reden unser Unterbewusstsein, unser Anliegen und so weiter. Das Gegengeschenk zur Bibel ist Gebet. Also, Gott redet und ich gebe Antwort. Früher gab es diese Funkgeräte, wenn man miteinander gefunkt hat. Also, da funkt einer rüber, da musst du erst abschalten und dann schaltet seine Stimme ein und dann funkst du so rüber. Und genauso ist es auch hier. Wir hören Gottes Stimme, verarbeiten Gottes Stimme, Gottes Worte. Deshalb auch diese Woche, verlass dich auf die Worte Gottes. Das ist am Sonntag, Samstag das Thema. Also du hörst die Worte Gottes und dann sagst du, jawohl Herr, ich bin einverstanden oder wir machen das so und so. So wie Gott durch die Bibel zu uns spricht, so sprechen wir durch das Gebet zu Gott. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden. Brauche ich nicht mehr weitermachen. Aus der Bibel erfahren wir, was Gott will, und durch das Gebet erfährt Gott, was wir wollen und was wir brauchen, wo uns der Schuh drückt. Wenn du zum Arzt gehst, bist du eigentlich nicht krank. Normalerweise, ein Gesunder geht nicht zum Arzt. Und dann fragt der Arzt, was fehlt ihnen? Und es ist so, wenn wir jetzt in die Gegenwart Gottes gehen, wir müssen genauso, obwohl Gott weiß, mit dem stimmt was nicht. Aber wir müssen auch genau sagen, oh Herr, da in der Magengegend oder Kopfgegend oder im Bein oder sonst, wo fehlt dir was? Wir sollen dem Herrn also sagen, unser Anliegen, was, und wirf dein Anliegen auf den Herrn. Also dein Anliegen, was ist dein Anliegen? Was willst du? Also wenn du zu Gott kommst, Gott ist Amerikaner. Er fragt, was kann ich für dich tun? Deshalb ist auch Jesus, eigentlich wusste, dass er blind ist oder dass er dieses oder jenes Problem hat, aber er fragt ständig, was willst du? Gott kann nur das tun und das geben und das bewirken in deinem Leben, wenn du ganz konkret wirst. Die meisten Leute sind nicht konkret. Herr, segne mich. Ja, was soll er segnen? Soll er 10 Euro segnen? 100 Euro? Soll er deine Arbeit segnen? Soll er deinen Blumentopf segnen? Soll er deinen Acker segnen? Was soll Gott segnen? Sag ihm ganz konkret, was er segnen sollte. Wir dienen einem mächtigen Gott. Gebet ist die Antwort des Menschen an Gott, also unsere Reaktion, Gott spricht, ja Herr, ich brauche das. Du hast es verheißen, es steht in deinem Wort. Und die Bibel sagt, Gott ist ein Hörer der Gebete. Und deshalb, wir sollten nie aufhören zu beten, und zwar so lange, bis wir es bekommen. Ich weiß von unseren Kindern, die Kinder können einem ganz schön auf die Nerven gehen. Und Gott will, dass du ihm auf die Nerven gehst. Bitte entschuldige mich, aber das ist Gottes Art und Weise. Wir sind genauso Gottes Kinder. Gott hat was versprochen und dann siehst du das Schild Eis und dann sagst du, wann kriege ich das? Und dann sagt er, ja, aber das ist nicht so gut, du kriegst was Besseres. Aber wir wollen, und die Kinder wissen genau, wenn du denen was versprochen hast, die wissen ganz genau, dass sie was bekommen müssen und werden. Wir können also um alles bitten. Das ist also Wahnsinn. Uns kann niemand verbieten, mit Gott zu sprechen und auch die Wünsche zu äußern. Ob du natürlich das alles kriegst, ist eine andere Sache. Als meine Tochter klein war, wir haben unsere Tabletten so auf dem Tisch, oder was ist, Vitamine, oder was ist auch alles ausgebreitet, dann sagt sie, ich will das haben. Ich sage, nein, das kriegst du nicht, das ist jetzt nichts für dich. Aber als sie dann krank war, Fieber hatte oder irgendeine andere Störung hatte, hat sie das bekommen. Gott weiß, wann, was wir bekommen können und sollen. Also wir kriegen nicht alles, dann ist ja, Medizin ist ja Gift. Und ist auch eine Gabe gleichzeitig. Das Gebet ist für alle ein Weg, um etwas zu empfangen von Gott. Da musst du kein Jude sein, kein Christ sein, da musst du auch nicht irgendwie religiös sein, irgendwelche Art und Weise. Wenn du betest, du musst nicht bekehrt sein. Ich habe sogar Menschen erlebt, die gar nicht bekehrt waren und die haben so viele Wunder erlebt. Guck mal, die Menschen, die 5000, die haben die Brot gespeist bei Jesus, waren nicht in der Jüngerschaft Jesu, waren nicht Jesu Nachfolger. Die waren zwar da, die haben die Predigt zugehört. Jeder Mensch kann beten, so wie jeder Mensch sprechen kann, aufrecht gehen kann. Das ist ein Geschenk Gottes, dass jeder Mensch beten kann, ob er Christ ist oder nicht. Lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen, da gibt es keine Heiden, auch keine Atheisten. Und da beten die Atheisten wahrscheinlich mehr als die Christen. Ich bin mal in einen Zyklon reingekommen über Indien, plötzlich sagt er, heißt es, schnallen sich an, Kopf nach vorne und gehen sie in die Knie und was weiß ich was alles. Wie dann plötzlich die Menschen angefangen zu schnattern. Das ist wie in der Judenschule dann plötzlich gewesen. Also ich dachte, das gibt's nicht. Du weißt nicht, und dann plötzlich sackt das Flugzeug ab. Aber die Menschen wissen, in Not, wenn Not ist, Schwierigkeit ist, da hilft nur noch das Beten. Und vielleicht bist du an einem Punkt angekommen, wo es nur noch das Beten hilft. Viele Menschen haben Jesus berührt, die waren nicht seine Jünger. Sogar später, die haben sogar Zeichen und Wunder gewirkt und da regt sich Petrus auf, sollen wie Feuer vom Himmel holen. Die sind nicht bei uns und wirken doch in deinem Namen Zeichen. Also, Jesus und Gott ist universell. Er ist nicht begrenzt auf Deutsche, nicht begrenzt auf Juden, nicht begrenzt auf Christen, nicht begrenzt auf Moslems. Jedes Volk, das ihn fürchtet, ist ihm angenehm. So heißt es in der Bibel. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du musst nur Mund aufmachen und es klappt schon. Also zum Beten ist der Mund wichtig. Dass du deinen Mund betätigst, deine Stimmbänder betätigst, dein Inneres betätigst mit deinem Herzen. Man betet nicht mit dem Kopf, man betet mit dem Herzen. Deshalb diese ganzen aufgeschriebenen Gebete oder auswendig gelernten Gebete ist nichts. Du musst mit dem Herzen beten und Gott genau das sagen, was dich bewegt. Solange es dein Herz nicht mitspricht, kann es nicht zu Gott ankommen. Denn das, was vom Herzen kommt, geht auch zum Herzen Gottes. Gebet ist noch ein Rest aus der Zwiesprache mit Gott vom alten Paradies, wo Gott und Mensch miteinander sich unterhalten, abends in der Kühle. Und meistens, wenn die Menschen beten, ist morgens und abends. Tagsüber haben sie so viel zu tun, dass sie gar keine Zeit haben zu beten. Aber abends, wenn sie so ins Bett gehen, breit aus die Flügel beide, dann beten sie irgendein Gebet. Die Kinder zum Beispiel werden schon gelehrt. Alle Menschen können und sollen beten, wenn sie nur wollen. Zumindest wenn die Not da ist. Rufe mich an in der Not. Das ist nicht, also bekehr dich zuerst einmal, lass dich taufen, werde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nein, ruf mich an in der Not. Ich will dich erretten. Du musst nur in der Not rufen. Den meisten Leuten ist die Not gar nicht groß genug. Da brennt das Haus noch nicht. Erst wenn das Haus brennt, dann holt man die Feuerwehr. Aber die meisten denken, ich kann noch das Feuer löschen. Oder nehmen sie Eimer und versuchen dann mit dem Eimer das Feuer zu löschen. Nein, rufe mich an in der Not. Jeder Mensch kann beten, wenn er nur will. Die meisten wollen es nicht. Die versuchen es selber. Es gibt keine direkte Form des Gebets. Zum Beten muss man keine große Schule besuchen, keine Universität, man muss nicht studiert haben. Beten lernt man auch nicht in der Schule oder in einer speziellen Einrichtung wie Gemeinde. Beten ist auch keine Erfindung der Theologen, der Pfarrer und Prediger und Pastoren. Und beim Beten brauchst du keine Vorbeter oder Vorsänger. Und einfach, du musst nur beten. Du musst nur mit Gott sprechen, dein Herz sprechen lassen. Und deshalb versuch einmal ganz ehrlich zu sein, was brauche ich heute? Und vielleicht schreibst du, während ich predige, und vergisst die Predigt und schreib auf, was brauche ich? Was soll ich Gott von Herzen sagen, ihm mitteilen? Es ist eine Mitteilung an Gott, nicht an mir und nicht an die Gemeinde, oder dass du einen Rundbrief rausschickst und sagst, Leute, wir brauchen 1000 Euro. Nein, sag Gott, dass du 1000 Euro brauchst. So wie jeder Vogel fliegen kann, so kann jeder beten. So wie jeder Fisch schwimmen kann, so kann jeder Mensch beten. Beten ist keine große Kunst, es ist eine Praxis. Das muss man anfangen. Und zwar in kleinen Schritten. Fang an, um einen Knochen zu beten. Und dann bete um Fleisch. Und dann bete um Meer, dann um Ochsen. Also in kleinen Stücken, es fängt an, in kleinen Raten zu beten. Viele Leute möchten gleich große Gebetsmenschen sein. Nein, fang an im Kleinen. Fang an, für irgendetwas zu beten. Dass dein Kopfschmerzen vergeht. Dass du deinen Schlüssel findest. Dass du Parkplatz findest. Fang an, um kleine Dinge zu beten. Und dann wirst du merken, Mensch, guck mal, Gott hört Gebet. Und gebeten musst du nicht groß auf die Knie gehen, Hände falten oder Hände hochheben oder in Sprachen zuerst mal vorbeten. Beten sind Wünsche äußern. Sie Wünsche aussprechen oder Wünsche denken, schon allein Wünsche sich denken, das ist schon beten. Wünsch dir was. Und das ist schon beten, das heißt, das ist eine Aufforderung, bitte bete jetzt, wünsch dir was. Das ist also keine große Kunst, es ist eine Praxis. Es ist genauso einfach wie sprechen, wie du mit mir sprichst und ich mit dir hier heute spreche. So ist das Beten. Sprechen ist nicht schreiben. Weißt du, im Schreiben, dann musst du recht schreiben. Also korrekt schreiben. Aber beim Sprechen, das ist fließend. Beten ist etwas Fließendes. Es muss nicht korrekt sein. Also ein großes Problem, also ich bin so geschockt von Christen gewesen, persönlich jetzt. Damals konnte ich nicht richtig Deutsch. Und dann habe ich gedacht, wir waren in einem Brüdergebet, schon so 17 Brüder, so, und wir haben der Reihe rum gebetet. Jeder hat ein paar Worte gesagt, so irgendetwas, was ihn so bewegt. Und ich habe auch gebetet, habe gedacht, jetzt war ich an der Reihe, bin zwar Ausländer, aber habe auch was gesagt. Dann kommt ein Bruder Matutis, wenn du nächstes Mal betest, ich schreibe dir das Gebet auf, dass du korrekt, einwandfrei im Deutsch, ohne dass du der, die das verwechselst und so weiter. Du, mir ist das Beten vergangen. Wir sollten mit Gott sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So sollten wir mit Gott sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wenn du Kauderwelsch sprichst, Gott hört im Kauderwelsch. Wenn er Zungensprache versteht und der Heilige Geist das noch sowieso korrigieren und übersetzen und glattbügeln muss, also dann kannst du in deinem Kauderwelsch erst richtig beten. Du kannst sprechen. Also sprechen ist also nicht schreiben. Da brauchst du keine Grammarregeln. Und korrekte Sätze, perfekte Sätze oder poetische noch. Manche denken, ich muss in Gedichtsform mit dem lieben Gott sprechen. Oder Vierzeiler. Sprechen ist eine Sache des Mundes, des Herzens und des Inneren, was du innen drin empfindest. Und deshalb, ein richtiges Beten ist kein öffentliches Beten. In der Bibel heißt, wenn du beten willst, geh in die Kammer, schließ die erste Tür, die zweite Tür, die dritte Tür und die vierte Tür zu. Wenn du alle Türen abgeschlossen hast, den Stecker zum Telefon rausgezogen hast, Jalousie runtergemacht hast, dann kannst du anfangen zu beten. Der ins Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Die meisten Leute, die denken, wenn ich in der Gemeinde bete, das ist das Gebet. Das ist nur Zirkus, in aller Liebe. Ein echtes Gebet ist ein verschlossenes, verborgenes Gebet. Ein Gebet, das direkt aus dem Herzen kommt, also ja, eigentlich aus dem Markt. Dann Knochenmark kommt und sagt, Herr. Und ist es erstaunlich, dass der Herr Jesus immer, wenn es um Beten, um Glauben ging, dass er immer die Heiden als Vorbilder genommen hat. Meistens können die Heiden besser beten wie die Juden oder die Christen. Ich möchte Lukas 18 einladen, dass du mit aufschlägst die Geschichte von Lukas 18 von dieser bitternden Witwe. Jesus hat hier ein Beispiel genommen, Lukas 18, Vers 1 bis 8. Diese bittende Witwe. Arme Leute können sehr gut beten. Glaub mir das. Die beten um jeden Cent. Die Reichen beten nicht mehr. Ich habe eines festgestellt, sobald du reich bist, alles hast, was du brauchst, betest du auch nicht mehr. Dankst nicht einmal mehr. Die andere Form des Gebets. Aber wenn du nichts hast, oh, was soll ich meinen Kindern vorsetzen? Was sollen wir anziehen? Wo sollen wir wohnen? Was soll ich sagen? Und so weiter. Hier Lukas 18, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich auch vor keinen Menschen. Ein guter Richter. Jesus nimmt es als Vorbild sogar und vergleicht sich selbst sogar somit. Und es war eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und nicht vor keinem Menschen Respekt habe und mich scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Also, der Richter lässt sich, also aus Angst, weil er so bedrängt wird, lässt sich in die Knie zwingen. Beten ist, pass auf, nicht, dass du auf die Knie gehst, beten ist, dass Gott auf die Knie geht und dir nachgibt. Ich sage jetzt was Frevelhaftes und manche Leute sind geschockt. Hier, Jesus zeigt, man soll nicht nachlassen, man muss so lange beten, bis Gott nachgibt, bis Gott seine Meinung ändert. Ob das natürlich gut oder schlecht ist, ist dahingestellt. Aber man sollte so lange beten, sonst schlägt er mir noch ins Gesicht. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er Glauben finden wird auf Erden? Er wird Recht schaffen seinen Auserwählten. Und sogar um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt. Also die Auserwählten sind solche göttliche Spezies. Was ganz Besonderes, wenn die beten, wenn Kinder Gottes beten, da handelt Gott. Wenn Kinder beten, handelt Gott. Also Gott hört Kindergebete. Also wenn Gott sonst keine Gebete hört, aber Kindergebete hört, weil sie sind noch rein, noch unschuldig. Gott hört das Gebet der Witwen und Waisen, der Armen. Und nicht der Pfarrer und Prediger und Pastoren, sondern das Gebet der Witwen und Waisen. Und er ist ein Gott derer, die keinen Helfer haben. Und er wird Recht schaffen denen, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Man sollte beten. Und ich sage dir, wann man beten sollte, wenn alles auseinanderbricht. Wenn nichts mehr hilft. Keine Medizin, kein Rechtsanwalt, kein Gesetz, gar nichts. Man sollte beten, wenn ja alles schief steht, kurz vor Umkippen ist. Jesus lehrte, man sollte nicht aufhören mit dem Beten. Viele hören viel zu schnell auf, die fangen ja gar nicht an. Besser so gesagt. Aber wir sollten nicht zu früh aufhören mit dem Beten. Wir sollten erst mit dem Beten aufhören, wenn wir es bekommen haben. Erst da aufhören. Gebet ist ein Kampf. Ich meine, ist geistige Arbeit. Gebet ist den Himmel stürmen. Das ist Gebet. So wie die Bibel die Erde bestürmt und dir Vorschriften macht und dich auffordert, das und das zu tun, so ist das Gebet, du forderst Gott auf, Gott macht, beweg deinen Arm. Denk die Apostel, wie sie gebetet haben, Herr, beweg deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen und lass, dass der Name Jesus groß wird, überall an allen Orten. Und als sie gebetet hatten, hat sich die Städte bewegt. Das ist die Reaktion von oben. Also Gebet ist den Himmel bestürmen. Beter sind Himmelsstürmer. Die haben mit der Erde nichts zu tun. Die haben auf dieser Erde nichts Großes verloren, aber die bewegen die Erde vom Himmel her, vom Thron Gottes. Anhaltendes Gebet ist Gott gewollt, nach der Geschichte hier. Vor allem, wenn wir manchmal nicht sofort unsere Gebete erhört werden. Weißt du, du hast gebetet und wir sollen anhalten, so lange beten, bis wir es bekommen haben. Daniel hat auch gebetet und das hat sich verzogen um 21 Tage, weil da irgendjemand quer gestanden ist, irgendjemand nicht mitgemacht hat, irgendjemand blockiert hat, irgendjemand die Sache gestört hat, der Fürst von Medien und Persien. Und wenn du betest, da steht immer jemand quer, das ist der Teufel, Nummer eins. Die Ungläubigen stehen quer, die Ungehorsamen stehen quer. Sogar der für die, oder um den oder um das du bittest, vielleicht steht das sogar auch quer. Ich will nicht, ich mache nicht mit. Und Gott wird auch niemand vergewaltigen. Er wird so lange ziehen und arbeiten und wirken, bis diese Person nachgibt und weich wird oder akzeptiert und glaubt und tut, was Gott sagt. So bis der Teufel hier, dieser Fürst von Medien und Persen, bis er kapituliert hat. 21 Tage, also 3 Wochen sollte man schon wenigstens beten, wenn man um etwas bittet. 3 Wochen, 21 Tage. Also Gebet ist, den Thron Gottes bestürmen und den Thron Gottes so lange belagern, bis er es rausrückt. Herr, ich brauche Ich kann nicht weitermachen. Ich muss das haben unbedingt. Bestürmen. Weißt du, was es bestürmen ist? Eindringlich reden. Jesus sagt einmal, wir sollen die Menschen von der Straße, wie bringt man die Menschen von der Straße ins Reich Gottes? Nötigt sie hereinzukommen. Weißt du, was nötigen ist? Am Kragen zu nehmen. Komm, beweg dich jetzt mal. Endlich mal. Steh auf und nötigt. Beten, echtes, wahres Beten ist Gott nötigen. Ich habe festgestellt, Menschen, die gebetet haben, Gott, wenn du das nicht tust, ich will keinem Götzen dienen, den man nur füttert und den man abstaubt und Flügel putzt und sonst was. Nein, ich will dem lebendigen Gott dienen, der alles kann, dem alles möglich ist und so weiter. Wenn du sagst, Gott, du solltest beten und du solltest radikal beten und zwar aufs Ganze beten. Viele Christen beten nicht radikal, die spielen so mit Gott. Gott ist kein Hampelmann. Gott will bedrängt, bestürmt, genötigt werden. Vielleicht verstehst du das nicht, aber ist okay. Aber glaub mir das, Gott will bestürmt werden. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und der hat den Engel festgekrallt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und der Engel wollte gehen, und er konnte nicht gehen. Der Engel war gelähmt, wegen dem Jakob, weil der nicht gehen ließ. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der hat noch 3 Wochen gebetet und den Engel festgebunden. Und er wäre nicht davon gekommen. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Hast du auch schon so gebetet? Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Beten ist, sich nicht stören lassen, sich nicht aufhalten lassen. Ich denke auch der Hiob, der Teufel hat ihm alles genommen, aber der hat nicht darauf reagiert. Ich bleibe bei meiner Sache, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich diene Gott und ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich gebe nicht auf. Ich habe es beschlossen, ich will den Weg zu Ende gehen und ich werde den Weg zu Ende gehen. Und dann sag doch deinem Gott ab, das hat keinen Wert. Nein, ich werde nicht absagen, ich werde Gott dienen. Das ist auch dieses Entschlossene. Die meisten Christen sind nicht radikal beim Beten. So wie Jakob, ich lass dich nicht. Ich stehe nicht mehr auf, Gott, dann kannst du mich beerdigen, wenn du willst. Ich stehe nicht auf, bis du nicht das Wunder tust und vollbringst. Wenn du was brauchst, dann brauchst du. Das ist die Sache. Du brauchst es. Ich kann damit nicht weniger leben. Du darfst dich mit weniger nicht zufrieden geben. Wenn du etwas brauchst, dann brauchst du es. Natürlich musst du herausfinden, was ist der Wille Gottes. Aber das ist eine zweite Sache. Das interessiert dich jetzt nicht im ersten Augenblick. Im ersten Augenblick ist es, du willst das Ding haben, das ist dir wichtig. Ohne dem kommst du nicht weiter, bist blockiert, bist behindert, bist am Ende. Entweder stirbst du oder du bekommst. Wenn du so weit gekommen bist, entweder du stirbst oder bekommst, dann bist du kurz am Ziel. Ich lasse dich nicht, du segnest. Der Jakob hat einen Klaps von dem lieben Gott bekommen oder von dem Engel. Er hinkte, weil er den Engel so blockiert hat. Ich lasse dich nicht, du segnest. Weißt du, mit Gott sollte man schachern. Juden schachern mit Gott. Weißt du, was schachern ist? Handeln. Da erzählt doch der liebe Gott, er geht nach Sodom und will Sodom vernichten. Und er weiß, mein Neffe wohnt dort. Das kann doch gar nicht wahr sein, das glaube ich gar nicht. Also der wird doch meinen Neffen nicht umbringen. Den hat nicht interessiert, wie viele Gläubige das sind zuerst mal. Das war ihm Nebensache. Aber mein Neffe ist in Sodom. Und dann hat er angefangen, mit Gott zu schachern, zu handeln, zu diskutieren. Und da sagt er, Gott, wenn dort 50 Gerechte sind, wirst du da deswegen auch die Stadt zerstören? Nee, für 50 nicht. Und dann ging er runter bis auf 10. Du siehst, er hat so lange mit Gott geschachert, diskutiert, gebetet. Beten ist diskutieren mit Gott. Zwiesprache, eigentlich im Grunde genommen Zwiesprache mit deinem Herzen, mit deiner inneren Stimme. Du sprichst mit Gott und du handelst. Gott, würdest du das machen? Würdest du Berlin zerstören, wenn da 50 Gläubige sind? Nein. Und dann gehst du vielleicht noch runter und sagst, na gut, ich habe mich übernommen. Oder hör mal Abraham, was er sagt, ich habe mich übernommen. Ich habe meinen Mund zu voll genommen. Aber vielleicht sind es nur 40. Würdest du für 40, das wegen 40 die Stadt auch verschonen? Ja, ich würde für 40 auch verschonen. Und du siehst, wie weit er runtergeht. Und er hat es hingekriegt, dass er sogar bei 3 Leuten oder bei einem, bei diesem Lot, oder 3 Leute eigentlich haben es überlebt, dass er wegen 3 Leute, dass er die Stadt rettet oder diese Leute aus der Stadt rettet, seinen Neffen herausbetet, weil er so lang rumgemacht hat. Also ich möchte dir Mut machen, wenn du irgendjemand auf dem Kicker hast, jemand retten willst, jemand helfen willst, etwas erreichen willst, dann solltest du so lange handeln, fang vielleicht mit 50 an, und dann hörst du mit 3 wenigstens auf. so wie Abraham mit Lot. Er ließ nicht locker. Du sollst beten, bis du bekommst. Wahnsinn, aber es ist so. Gott lässt dich erbitten. Ihr habt nicht, sagt er, weil ihr nicht bittet. Weißt du, du bittest schon, lieber Gott, ich brauche jetzt einen Mann, ich brauche Auto, ich brauche Geld, ich brauche Haus oder was, brauche das. Du bittest, aber das ist nicht bitter ernst. Dir muss es bitter ernst sein. Es muss dir unter den Nägeln brennen. Es muss so ein Bedürfnis sein, dass du nicht mehr anders kannst. Und dann ringst du und dann sagst, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder dann geht's anders. Weißt du, diese radikalen Beter, die Fromme sind radikale, echte Fromme. Nicht die Wische-Wasche Fromme, aber die echten Fromme. Da nimmt doch der Elisa den Mantel vom Elia, steht am Jordan, kommt nicht mehr durch und sagt, wo ist der Gott Elias? Und schlägt und sagt, da wird der Mantel, geht eher der Mantel kaputt, geht eher die Bibel kaputt, geht lieber eher alles kaputt. Wo ist der Gott? Und schlägt. Und er sagt, also, komm ich um, so komm ich um. Das sind diese Radikalskis. Die nehmen, also die sind nicht zimperlich. Viele fromme Gläubige sind so zimperlich, wenn es um Gott geht, geistliche Dinge. Ja, vielleicht ist nicht der Wille Gottes für mich, vielleicht hat Gott andere Pläne für mich, vielleicht will er das gar nicht, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Du musst bitten und empfangen. Bittet und empfangen. Klopft an und es wird euch aufgetan. Sucht, da steht nicht Details, was du alles machen musst. Da musst du nur Draufgänger sein und sagen, jetzt Augen zu, fünften Gang und Vollgas. Und dann guckst, dann kommst du auf die andere Seite plötzlich raus. Aber wenn du, das ist, wenn man so eine Furt überfährt, irgendwo Hochwasser ist, ich weiß nicht, da musst du einfach Gas geben und da kommst du schon durch. Wenn du langsam reingehst, dann ersauft dein Motor. Und so viele Christen, die gehen so sanft und friedlich rein und da bleiben sie mittendrin stecken und kommen nicht mehr weiter. Aber wenn du schnell durchziehst, deshalb nicht sparen im Beten und kleinlich sein. In Jeremia sagt der Prophet einmal, oder im Auftrag Gottes redet, tu deinen Mund weit auf und er wird ihn füllen. Die meisten Leute machen den Mund nicht weit auf. Die wispeln oder flüstern mit Gott. Nein, weißt du, beim Rufen musst du den Mund weit aufmachen. Rufe mich an. Da heißt nicht, bitte mich in der Not und ich werde dir helfen. Oder flüstere mir ins Ohr und ich werde dir helfen. Nein, rufe mich an in der Not. Wenn du ertrinkst und das Wasser bis hier steht, dann wirst du nicht zimperlich sein. Das ist dieses Rufen, dieses Beten, echtes, erhörliches Beten ist fast ein Befehl an den Himmel. Du sollst Gott befehlen, befehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. So, bete ohne aufzuhören, bis du es bekommst. Anhaltendes Gebet ist Gott gewollt. Und zwar so lange, bis es kommt. So lange, bis es kommt. Vor allem, wenn es nicht sofort erhört wird. Du weißt es, ich habe die Bitte von Gott bekommen. Das ist Gottes Wunsch für mein Leben. Das ist Gottes Plan für mein Leben. Du weißt, das ist normal. Und Gott will dir alles geben, was normal ist. Mit dem Abnormalen musst du dann noch abwägen. Ob er dir dann irgendwie so Südseefrüchte gibt, was Exotisches, ist eine andere Frage. Aber dass du Kartoffeln bekommst, oder hier diese Grundnahrungsmittel, das ist normal, dass du nicht verhungerst. Natürlich das Luxus mit Seide und so weiter, das ist was anderes. Aber du bekommst das, dass du hier im Winter nicht frierst. Also Luxus ist eine andere Frage. Herr, du kannst natürlich mit ihm reden, über alles. Gott ist also ein Gott, der erbittet, gebeten werden will. Und zwar gebetet werden will, bevor wir losmarschieren, bevor wir handeln. Also er hört Gebet, tu deinen Mund weit auf. Also bete zuerst mal für 50 Sachen, wie Abraham. Herr, dort sind 50 Leute, das glaube ich. Auch wenn es nur 3 sind. Erwarte, komm zuerst mal zu Gott groß. Klein kannst du immer werden. Also wenn du verhandelst irgendwo, und im Handel ist es ja immer so, sag nicht gleich den niedrigsten Preis, sag den höchsten Preis. Runterhandeln, dann gehst du doch auf die Hälfte zurück. Also du musst handeln, schachern mit Gott. Beten ist schachern mit Gott. Zuerst erwartest du so und so und so, und dann gehst runter und dann sagst, das ist es. Wenn du brauchst, dann brauchst du es. Du darfst dich mit weniger nicht zufrieden geben. Gott tut, heißt es in meiner Bibel, was die Heiligen begehren. Hör mir das zu. Gott tut, was die Heiligen, und du bist ein Heiliger oder eine Heilige, was die Heiligen begehren, was seine Kinder begehren, was seine Diener begehren, was seine Knechte begehren, was seine Geschöpfe begehren. Gott tut, was die Heiligen begehren. Also wenn du Kind Gottes bist und sagst, ich begehre. Wann hast du zum letzten Mal etwas begehrt? Begehrt. So richtig Lust, Appetit gehabt darauf. Jesus sagt hier in diesem Abschnitt, dass schwere Zeiten vorauskommen werden, aber das soll die Jünger ermutigen, weiter zu beten, durchzubeten, so lange zu beten, bis dann die Zeit verkürzt wird, bis sie die Not durchlebt haben, bis Gott in der Not ihnen geholfen hat und in der Not hindurchgetragen hat. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Was hat die Witwe gesagt? Rette mich. Also du brauchst immer Rettung, bist immer beim Ertrinken, bist immer beim Untergehen. Und wahre Gotteskinder, haltet euch fest, wahre Gotteskinder sind kurz vorm Abgrund, kurz vorm Absturz, kurz vorm Untergang, kurz vor der Katastrophe. Sie sind immer, Herr, beinahe zink ich schon, beinahe gehe ich unter. Dieses, wenn du so weit bist, dann hilft dir Gott permanent und ständig. Rette mich, erlöse mich von meinem Widersacher. Mach diesem Prozess ein Ende, Herr. Oder mach der Prüfung ein Ende. Wir beten dem Vater unser. Erlöse uns von dem Bösen. Im Urtext, im ursprünglichen, es gibt es natürlich den Bösen auch, aber da heißt es, erlöse mich von dem Übel. So haben wir früher gebetet, haben wir früher gebetet. Übel, und wir haben überall Übel. Die ganze Umgebung, wo du lebst und wo du dich befindest, alles ist übel. Alle sind übel. So, erlöse uns von dem Übel. Nicht nur vom Bösen, das wäre vom Teufel. Aber vom Übel. Dass es nicht die Dinge so sind, wie ich haben möchte, wie ich das wünsche, wie ich mir begehre, wie ich mir erträume und mir vorstelle. Erlöse mich von dem Übel. Und hier rette mich, sagt die Witwe. Die Frau will nur, dass ihre Quälerei aufhört. Endlich mal Schluss damit ist, mit ihrer Qual und Beleidigung und Kränkung und Verletzung. Und sie bittet solange das nicht aufhört, solange du mit dem Problem nicht fertig bist, soll es nicht aufhören zu beten. Also, bete, bis du bekommst. Solange das Problem nicht gelöst ist, soll es nicht schlafen gehen. Solange soll es nichts anderes machen. Bis sie bekommt, bis sie den Richter bewegt, dass der aufsteht und sagt, jetzt habe ich doch Angst, es wird mir zu gefährlich und zu brenzlig. Jetzt muss ich hin und was tun. Und sie gibt nicht auf. Und das ist, was Jesus sagen möchte durch diese Geschichte. Kind, gib nicht auf. Egal was dein Problem ist, zweifle nicht an dich selbst, zweifle nicht an Gott, zweifle nicht an seine Verheißungen. Jesus zeigt hier und sagt hier, dass selbst das Unerbittliche sich erbitten lässt, wenn es anhaltend gebeten wird. Das Unerbittliche. Und du sagst ja, also da ist keine Hoffnung. Und gerade ein Hoffnungsloser sollte erst richtig beten, solange bis er irgendwo so einen kleinen Schimmer am Silberstreif am Horizont sieht. Er zeigt hier also und sagt, glaub nur, gib dich nicht auf, zweifle nicht und verzweifle nicht. Also wenn du eine Situation hast, du bist in der Sackgasse, vorwärts und rückwärts geht's nicht mehr, links und rechts geht's auch nicht mehr, also dann bitte, dass dein Auto in die Luft geht und auf der anderen Seite irgendwo jenseits der Mauer landet. Jesus sagt, und das ist, was Jesus durch diese Geschichte seinen Jüngern lehren möchte, Brüder, ihr braucht Ausdauer. Ausdauer im Gebet. Und zwar so lange, bis ihr bekommt. Oft ist es so, Gott testet unsere Geduld. Ist es uns wirklich ernst? Und das, worum du so lange, so viele Jahre gebeten hast, das schätzt du nachher auch ganz anders. Ist dir der Preis wert, dass du zahlen solltest für darum, worum du bittest? Ist die Prüfung wert? Und bist du bereit, die Prüfung zu bestehen? Bist du bereit, den Weg bis zu Ende zu gehen? Das will Gott testen. Bist du bereit, das zu empfangen? Und oft sind, bist du empfangen, das sind so viele Nebenwirkungen. Guck mal, der Rhein ist nicht der Rhein oder die Elbe ist nicht die Elbe. Das sind so viele Nebenflüsse, die da reinfließen, die deine Elbe ausmachen oder den Rhein. Und so ist auch, wenn Gott dein Gebet erhören soll, dann muss noch das dazukommen und das dazukommen und das noch dazukommen. Da müssen noch so viele andere Nebenflüsse mit hineinfließen, damit am Schluss ein breiter Strom ins Meer fließt. Diese Nebenflüsse und Nebenwirkungen. Wenn du betest, gibt es immer Nebenwirkungen, Nebeneffekte. überall, da kommt da so ein Sturzbach und da kommt da so Nebenfluss rein und so weiter. Und wenn ich an die Donau denke, man fragt sich seit Passau, ist jetzt, geht weiter die Inn oder geht die Donau weiter? Denn die Inn ist breiter. Aber letztendlich die Donau ist es. Weil es, obwohl auch noch viel mehr Wasser reinfließt durch die Inn. So, manchmal geht es durch andere Umstände, da kommt die mitwirken, andere Umstände müssen noch mitwirken, damit es endlich mal die Donau gibt. Diesen großen europäischen Fluss, das ist mit allen Flüssen so. Und so ist unser Leben ist wie ein Strom. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder ich würde sagen, hineinfließen Ströme lebendigen Wassers. Bevor sie fließen können, müssen sie zuerst in unser Leben hineinfließen. Wenn da nichts reinfließt, kommt auch nichts raus. Und Gebet ist, wie wir uns dem Strom Gottes öffnen. Und da ist Ausdauer Nummer eins. In der Bibel heißt es einmal Geduld. Es fehlt euch nur eins. Geduld tut euch Not. Wir sind so ungeduldig. Oh, wir denken jetzt, lieber Gott, es muss sofort sein, auf der Stelle. Eigentlich soll es schon gestern passiert gewesen sein. Gott will uns testen. Sind wir bereit? Gott kann in seinem Reich, und dazu gehört auch die Gebetserhörung, ist ein Teil des Reiches Gottes, denn Beter sind Weltenbezwinger, Weltenherrscher, sitzen an himmlischen Örtern, regieren vom Himmel aus. Gott kann keine Versager und keine Feiglinge gebrauchen. Er braucht Leute, die Sieger und Überwinder sind, die so lange beten, bis sie bewegen. Himmel und Erde. Bis sie die Wolke kommen sehen und dann ausrufen, jetzt ist es soweit. Gottes Reich besteht aus Menschen, die vor nichts zurückschrecken, denen es wirklich ernst ist, ich will und es muss passieren. Gott will, Gott spricht auch. Es soll geschehen, du sollst und so weiter. Und genauso umgekehrt, Gebet ist, wir müssen so lange klopfen, bis die Tür aufgeht. Weißt, manchmal verstellt sich Gott, als wenn er schwerhörig wäre, als wenn er uns nicht kennen würde, als wenn er keine Gäste empfangen würde. Ja, wir kommen meistens zu Gott, es ist Mitternacht. Du kennst ja diese Geschichte. Der Freund, Jesus erzählt, der Freund kommt und bittet, ich habe Gäste bekommen, kannst du nicht ein Brot mir leihen? Und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis, wenn ihr schon arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also siehst du auch wenn es ungünstige Zeit ist. Und meistens, wenn wir mit unserer Not zu Gott kommen, ist sowieso eine ungünstige Zeit. Wir sind in der Gottesferne irgendwo, wir sind in eine Umgebung hineingeraten, die gar nicht göttlich ist. Wir leben in einer Welt von lauter Schweine und Hunde und Diebe und Lügner und Mörder. Und wir sind in einer Situation, wir sind nicht normales. Also und gerade um Mitternacht und diese nicht normale Zeit, wir müssen beten, Herr, ich werde gequält. Ich sitze mittendrin in der Löwengrube, Herr. Bitte halte der Löwenrachen. Oder im Feuerofen. Oder mittendrin eine ausweglose Situation. Wir müssen beten. Und beten ist nicht nur plappern. Jesus sagt, denkt nicht, wenn ihr viele Worte macht, dass sie dann gehört werden. Das ist mit dem Herzen arbeiten. Das ist Herzensarbeit. Manchmal ist beten nichts anderes als stilles sein. Herr, hier bin ich. Schlag mich tot, wenn du willst. Und ich gehe nicht von der Stelle. Ich lass dich nicht. Du segnest mich denn. Ich bin hier. Jetzt mach, was du willst. Ich werde mich nicht bewegen, ich bleibe bei dir, ich sage deinem Gott nicht ab, so wie Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, lebendig oder tot. Das ist Beten. Manchmal musst du ganz still und stramm stehen und sagen, ich gehe nicht weg. Ich bleibe bei meinem Entschluss. Und es, bevor du betest, solltest du einen Entschluss fassen, eine Entscheidung treffen, das will ich und das will ich nicht. Und dann kannst du machen. Aber viele können gar nicht machen, weil sie gar nicht wissen, ist es Gottes Wille oder ist es nicht Gottes Wille? Ist es der Weg Gottes oder ist es nicht der Weg Gottes? Ist es der Plan Gottes für mein Leben oder nicht? Oder Gesundheit? Vielleicht will Gott, dass ich krank bin, weil er mir was sagen will. Oder mir was zeigen will oder mich reifen lassen will. Dann sollten wir alle krank werden, damit wir richtig reif werden. So, dann hängen wir alle rum irgendwo. Nein, wir müssen eine Entscheidung treffen für uns und dann sagen wir so. Und das will ich, und das andere will ich nicht. Es ist natürlich hart, was ich sage, aber das ist Provokation. Beten ist Gott provozieren. Anhalten. Dieser Richter, der wurde provoziert von diesem Weibstück, auf Deutsch gesagt. Ständig, bitte helfen Sie mir. Und ich gehe nicht von der Tür. Der hat für Hund gebellt an der Tür. Und da hat keine andere Kundschaft mehr gekriegt, weil nur die da war. Bitte helfen, sie haben mir noch nicht geholfen. Der hilft mir nicht. Der Mann hilft mir nicht. Weißt du, und das ist nämlich mir ins Gesicht schlagen. So lang stehen und alle Leute abspenstig machen, bis du es kriegst, bis du es bekommst. Gott will nicht viel, aber er will nur sehen, ist es uns wirklich ernst? Das ist beim Beten. Ist es uns wirklich ernst? Ist es uns wirklich wichtig? Würden wir dafür alles hergeben, um das zu bekommen? Das ist Beten. Der Mann, der alle anderen Perlen verkauft, um sich die eine Perle zu erstehen. Bin ich wirklich interessiert, diese eine Perle zu bekommen? Das ist Beten. Aufs Ganze gehen. John Knox hat einmal gebetet, und das war furchtbar für Schottland. Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und dann hat er, als er das Gebet ausgesprochen hat, mit Gott ein Geschäft gemacht hat, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe, hat Gott ihn gebraucht als ein Missionar für Schottland, wenn er nur gebetet hat. Maria Stuart zitterte, sobald der Mann seinen Mund aufmachte. Gib mir Schottland oder ich sterbe. Gib mir meine Familie und ich sterbe. Gib mir mir das und das oder ich sterbe. Dein Leben soll sich ohne der Gabe Gottes und der Geschenke Gottes oder der Gnade Gottes sich gar nicht lohnen. Wertlos sein. Gott, gib mir das oder ich sterbe. Also wenn du das hast, kannst du wieder weitermachen. Schaffe mir Recht, hat die Witwe gesagt. Verschaff mir mein Recht. Ich möchte mein Recht wiederkommen, dass ich mein Geld kriege oder was es da auch da war in dieser Situation damals. Die Bibel zeigt uns einen Weg. Wir sollen beharren bis ans Ende. Wann ist das Ende? Bis du hast, bis du bekommst. Gott tut nichts ungebeten. Er will immer gebeten werden. Und du musst so lange verharren in seiner Gegenwart, vor ihm stehen und einfach still sein. Ich gehe nicht nach Hause. Ich lasse mich nicht abwimmeln. Ich lasse mich nicht erschrecken und schockieren. Es ist so wichtig, dass wir Gott kennen, seine Methode kennen und wissen, was von Gott vorgeschrieben ist, was Gott uns versprochen hat. Wir werden nächste Tage also über die Verheißungen Gottes, verlass dich auf die Worte Gottes sprechen. Aber zuerst mal ist es wichtig, dass du das daran bleibst, an der Sache so lang verfolgst. Wenn du ein Sieger sein möchtest, Medaille erringen möchtest, musst du auch ständig trainieren, trainieren, trainieren und jeden Tag besser werden. So ist auch beim Beten. Im nächsten Gleichnis sollen wir weiterlesen, hier im Lukas-Evangelium, da ist der Zöllner und der Pharisäer, geht es wieder um Beten. Du sollst nicht Gott erzählen, was du alles machst. Herr, ich gebe den Zehnten, ich faste und ich bete und so weiter. Hör den ganzen frommen Spaß auf. Wenn du betest, du sollst nur an deine Brust sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Was ich kriege, kriege ich allein aus Gnaden. Also Jesus erzählt, oder hier ist eine Beschreibung von Gebet, wir sollen mal beten. Nicht erzähl Gott, ich gehe regelmäßig in die Kirche, du musst mir was tun, musst mir gnädig sein, barmherzig. Nein, Gott ist nicht gnädig und barmherzig, nur weil du in die Kirche gehst oder etwas Besonderes tun. Nein, sei mir gnädig. Weißt du, wir leben allein aus der Gnade Gottes. Und du bekommst von Gott nur etwas, weil er nicht mehr anders kann. Weil er gnädig ist. Weil er sagt, jetzt passiert was Schlimmes, die schlägt mir ins Gesicht, wenn es noch so weitergeht. Und dann, er tut es, aber er muss nicht tun. Er tut es aus Angst, jetzt in diesem Falle, was Jesus erzählt von diesem ungerechten Richter. Aber ist ja egal. Aber der Herr hat solche komische, abstrakte Beispiele genommen, um uns zu zeigen, geh ganz drauf auf die Sache und lass nicht nach. Und dann schlag in dir, schlag nicht um dich, schlag in dir. Und viele Menschen schlagen nur um sich. Der ist schuld und die ist schuld und jener ist schuld, der Pfarrer ist schuld, der Prediger ist schuld, die Kirche ist schuld, die Gemeinde ist schuld, die Geschwister sind schuld, die Ältesten sind schuld. Nein, Gott sei mir Sünder gnädig. Wir verdienen eigentlich das gar nicht. Die Witwe hat es auch nicht verdient. Die hat es nicht verdient. Aber du musst das tun, was ihm nichts anderes übrig bleibt, dem Richter. Und Gott will nur sehen, ist es wirklich dir brennend. Weißt du, du musst lernen, dich nicht abwimmeln zu lassen. So viele Leute lassen sich von Gott abwimmeln. Sogar Jesus. Jesus war ein Rassist, wenn ich das so sagen darf. Da ist doch eine Ausländerin, die kommt und sagt, meine Tochter hat das und das Problem, bitte hilf mir. Dann sagt er, es ist nicht schön, wenn man den Kindern das Brot nimmt und den Hunden vorschmeißt. Aber die Frau war raffiniert, hat sogar Jesus bekehrt. Und sagt, ja, Herr, aber auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Und dann sagt Jesus, hör mal, Jesus hätte die Frau abgewimmelt. Wenn die da nach Hause gegangen wäre, wäre die Sache gelaufen gewesen, wäre nichts passiert. Ja, der Herr will mir nicht, ich bin Ausländer und ich bin Heiden, mit mir wird er nichts zu tun haben. Aber die lässt nicht locker und sagt, auch die Hündlein, diese kleinen Dackelchen, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Dann sagt Jesus, also solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das ist alles beten, konkret beten. Anhaltend betend, zielbewusst betend und nicht nachlassen. Du fixierst dich auf ein Ziel und du willst es haben, koste was es wolle. Auch die Hündlein. Also ich habe nicht verdient, aber Gnade ist es, unverdienterweise. Du kannst die Segnungen Gottes nicht verdienen. Ich denke auch jetzt an Jakob. Herr, segne mich, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Das war ein Schlitzohr. Und Gott muss dein Schlitzohr segnen, der seinen Bruder betrogen hat, der feige ist jetzt und Angst hat, in großer Seelennot ist, Depressionen hat, schweißgebadete Hände und so weiter. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mir. Denn er weiß, das ist das Einzige, wie ich der Gefahr entgehe, wie ich das Problem löse. Und vielleicht kommt auf dich auch so ein Problem zu. Weißt du, du versuchst jetzt auch auf menschliche Art und Weise, dein Problem zu lösen. Dann teilst deine Familie in zwei Hälften. Dann schickst du Geschenke. Dann machst du das und dann machst du das. Also er versucht menschlich. Und am Schluss bleibt noch der liebe Gott übrig. Und dann, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Wahrscheinlich seine Frauen haben das auch nicht verstanden und seine Kinder. Unser Vater ist so komisch. Der schläft nicht mehr, zittert, hat Schweißfüße. Ich kann mir so den Jakob vorstellen. So nervös, Essen schmeckt ihm nichts mehr, behält nichts, also Angst innen drin und hat nur Probleme. Und bis er von Gott berührt wurde. Und beten ist, du hast körperliche Probleme. Was weiß ich, was alles passiert. Also kommt nacheinander Hochblutdruck und niedriger Blutdruck und welche Blutdruckformen da auch kommen oder so, weißt du, schwitzt Blut. Warum bist du gebetet? Also im Gebet werden die Dinge gelöst. Jesus schwitzte Wasser und Blut im Garten Gethsemane, bis er sagte, Vater, dein Wille geschehe. Jesus musste dreimal beten. Eigentlich hätte es bei ihm einmal beten genügt, aber er musste dreimal beten, Vater, nicht mein, sondern dein Wille. Er hat mit Gott gerungen. Und du musst dich mit Gott, ja, schachern, dich abfinden und klarkommen und so weiter. Und Gott will deine Ausdauer sehen. Bist du wirklich anhaltend im Gebet? Ausdauer im Gebet ist so wichtig. Diese Frau war so hartnäckig. Sie war so fest entschlossen, ich will und ich werde und ich will, nicht ich wünsche mir, ich will. Schaffe mir recht, guter Mann. Johannes 4, Vers 47 bis 53, da wird die Not lehrt beten. Und es ist so in dieser Geschichte auch, Johannes 4, 47. Entweder du bekommst oder nicht. Der bittende Beamter, hoher Beamter, todkrankes Kind, seine Not ist groß. Oder so, entweder kriege ich es oder kriege ich es nicht. Auch diese kananäische Frau, sie ließ sich nicht abwimmeln. Sie war so unerschütterlich, so entschieden und ihr blieb auch nichts anderes übrig. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die vom des Herrn Tisch fallen. Wir beten erst erhörlich, wenn uns nichts anderes mehr übrig bleibt. Wenn du die Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, die Miete nicht mehr bezahlen kannst, die Krankenkasse dich rausschmeißt, dann kannst du erst erhörlich beten. Dann wirst du auch Wunder erleben. Dann wirst du auch Wunder erleben. Also, ich habe eine Missionarin mal kennengelernt, die war keine Pfingstlerin, die sagte, weißt du, wenn der nächste Arzt 500 Kilometer weg ist, dann betest du auch, wenn du kein Pfingstler bist, dass Gott heilt. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu beten. Dein Flugzeug ist nicht da oder ist nicht gerade erreichbar und der nächste Arzt 500 Kilometer. Weißt du, unser Problem ist, der Arzt ist um die Ecke. Der Rechtsanwalt ist um die Ecke. Der Pastor ist um die Ecke. Die Geschwister sind nur um die Ecke. Aber wenn du niemand hast, ich sagte, wenn du in der Wüste Mutterseelen allein bist, da betest du. Und du sagst, oh Gott, ich habe keinen Menschen. Jetzt bist nur noch du da. Und dann passiert das Wunder. Uns müssen manchmal alle Menschen genommen werden. Alle Einrichtungen, alle Institutionen, alle Organisationen genommen werden. Alle Lobbyisten, die so hinter uns stehen. Alle Fürbitter. Weißt du, wenn dir alle Fürbitter dir genommen werden, dann fängst du an, richtig zu beten. Erhörlich zu beten. So kein Gebetskreis, kein Bruder, keine Schwester mehr da. Dann sagst du, Herr, und das Beten ist eine ganz persönliche Sache. Wenn du auf die Toilette musst, gehst auch persönlich. Nein. Und das Beten ist genauso persönlich. Und nicht mehr und nicht weniger. Das kann niemand für dich abnehmen und niemand für dich tun. Das musst du machen, in der Kammer gehen, die Tür zumachen und mit dem lieben Gott sprechen. Sie hat, diese Frau oder kananäische Frau oder dieser Beamte dort, sie haben ihren Willen bekommen. Beten ist seinen Willen bekommen. Verrückt. Dein Wille geschehe, beten wir doch. Aber dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Weißt du, den Willen, der im Himmel für dich schon festgeschrieben ist, den Willen hier zu bekommen, die bekam ihren Willen, den göttlichen Willen. Gesundheit. Sie verfolgte so lang, bis sie ihren Willen bekam. Gott wäre ungerecht, wenn er nicht das würde tun, was seine Kinder brauchen und erbitten. Er gibt, was seine Heiligen begehren. Und Gott sagt, ich will mehr Gutes tun als je zuvor. Das ist Gottes Plan mit unserem Leben. Wenn Gott dir das Gute verweigern würde, dann nur, weil jetzt gerade nicht die Zeit dran ist, oder dass du das verplempern würdest, oder missbrauchen würdest, oder dir die Liebe stehlen würdest. Er gibt dir im richtigen Augenblick. Wenn Gott dir was gibt, gibt dir nie im Voraus. Also es wäre so gut, wenn ich schon im Voraus da alles hätte, was ich brauche, oder wissen würde, was ich wissen sollte. Herr, zeige mir. Es wäre so gut, wenn ich mein Lebensende wissen würde, dann würde ich wenigstens wissen, wo ich beerdigt werden sollte. Aber das weiß ich nicht mal. Und ich weiß gar nicht mal, wo ich ende. So, deine Zeit steht in meinen Händen, in deinen Händen. So, ich muss immer mich auf ihn konzentrieren. Aber hier, sie bittet für den Augenblick und was sie jetzt gerade braucht. Und Gott gibt dir immer, was du im Augenblick brauchst. Nur im Augenblick. Und wir sollten lernen, mit dem Augenblick zu leben. Und nur für einen Tag. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Die meisten Leute möchten den ganzen Monat im Voraus versorgt werden. Nein, Gott will dich für heute versorgen. Und dann für den Freitag versorgen. Und dann für den Sonntag versorgen. Und so. Wir sind Tagelöhner. Gottes Tagelöhner. Wir bekommen immer unser Geld für den Tag. Morgen ist ein anderer Tag. Deshalb, wenn du gesegnet werden möchtest, suche nicht den Segen Gottes für übermorgen und nächstes Jahr, sondern für jetzt und heute und hier. Herr, jetzt brauche ich was. Jetzt ist mein Kind krank. Jetzt ist das und das so und so stehen diese Dinge. Der verlorene Sohn bekam auch das, was er bat. Vater, gib mir mein Geld, mein Erbe. Bitte, was dir zusteht. Und bitte das, was Gott zusteht. Der Vater sagt, was meines ist auch dein in dieser Geschichte. Also bitte, was Gott zusteht. Bitte nicht, Herr, nimm das dem weg. Weißt du, es wäre verrückt, wenn ich beten würde, nimm der Schwester das weg und gib's mir. Das wäre Wahnsinn. Würde Gott nie tun. Würde auch nie erhören. Aber bitte, was Gott gehört. Was Gottes Eigentum ist. Was in der Hand Gottes ist. Und dann sagt Herr, was deines ist auch mein. Und jetzt rechne aus, was Gott alles gehört. Was dein ist, ist auch mein. Vater, gib mir mein Erbe. Nicht dem Bruder sein Erbe, sondern mein Erbe. Du musst nicht Dinge beten, die anderen kriegen. Und eines der großen Gebote, gegen die am meisten gesündigt sind, die meisten wissen gar nicht, was das Gebot überhaupt ist. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren, was des anderen ist. Die meisten begehren, Herr, wenn der Cadillac fahren kann, ich möchte auch Cadillac haben. Und wenn der das hat, möchte ich auch das haben. Du sollst nicht begehren, was der andere hat. Sondern Gott gibt, was die Heiligen begehren. Das ist, was die Heiligen begehren. Die Heiligen begehren nichts, was die anderen haben. Die möchten das, was Gott für sie bereitet hat, was Gott für sie bestimmt hat, was Gott ihnen im Angesicht ihrer Feinde den Tisch gedeckt hat, die möchten von diesem Tisch was haben. Nicht, was auf dem Feind seine Tische liegt oder auf dem Feind seinen Tisch ist. Gib mir, was mir gehört, was dein ist, Vater. Und der verlorene Junge, als er nach Hause kam, der lebte nicht vom Bruder, denn der hat selber nichts gehabt, aber er lebte von dem, was der Vater noch hatte. Gott will gebeten werden, und zwar in allem, und er will noch dazu anhalten, gebeten werden, permanent, so lange, bis dein Herz voll ist, dein Mund voll ist, dein Kopf voll ist. Echtes Beten, also nach meiner Entdeckung, wie ich persönlich für mich entdeckt habe, echtes Beten ist Betteln. Und das muss man verstehen. Betteln muss man verstehen. Wenn du gut angezogen in ein Haus kommst, so mit Krawatte und Fliege und zwei Reihen, und sagst, milde Gabe, der schmeißt die Kopf über raus. Du musst demütig kommen, mit Lumpen kommen, armselig kommen, bedürftig kommen. Wenn du mit Gott redest und bittest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bettle. Betteln. So lange betteln, bis du bekommst. Beten ist Betteln. Ich habe einen Pudel gehabt, einen lieben Pudel. Weißt du, wenn ich gegessen habe, der war immer unten unter dem Tisch und immer mit dem Fuß angeschubst und dann hat die Nase lief und guckte einem in die Augen. Du kriegst so Mitleid. Und ich habe gesagt, ich fütter dich nicht. Aber der stand so lange da und immer mit dem Schnauze immer so geschubst. Er hat nicht gebellt, immer nur geschubst. Immer so einen kleinen Anstoß gegeben und irgendwo bricht dann das Herz und er sagt, gib und fütterst du das Tier. Und so, wir sollten betteln lernen. In der Welt sind wir Bettler. Wir sollen nicht die Menschen betteln. Weißt du, Gott hat uns bekehrt von der Bettelei, dass du auf der Straße gehst und bettelst. Im Reich Gottes gibt es keine Bettler. Aber Gott gegenüber sind wir immer noch Bettler. In der Welt wirst du nie betteln. Wenn du in der Welt zu Menschen gehst, bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, wir machen Missionsarbeit und so, das ist verkehrt. Wir sollen Gott sagen, was wir brauchen und Gott wird den Leuten sagen, was sie uns geben sollen. Das ist die biblische Art und Weise. So, beten ist mit Gott reden und nicht Menschen anbetteln und anschnorren, aber bei Gott schnorren. Das ist beten, schnorren. Herr, ich brauche so und so. Noch etwas, dieses anhaltende Gebet, das können die meisten Christen jetzt nicht mehr inzwischen, das haben sie verlernt, aber früher das Durchbeten, mal eine ganze Nacht durchbeten, vielleicht drei Tage nacheinander durchbeten, bis es passiert, bis die Situation gelöst ist, ist durchbeten. Hast du schon durchgebetet, dein Anliegen? Weißt du, so viele Leute, die kommen zum Herrn, Herr, ich brauche das, bitte bet, leg die Hände auf, salb mich mit Öl. Aber die beten nicht durch. Wir sollten erst zum nächsten Punkt übergehen, wenn wir das eine durchgebetet haben. So lang, bis ich es kriege. Dieses anhaltende Beten ist durchbeten. Vielleicht betest du drei Wochen. Und betest nichts was anderes. Ich habe selber um den Heiligen Geist mehr als einen Monat Apostelgeschichte 2 gelesen und gesagt, Herr, ich will das haben. Und ich habe es nicht gekriegt. Zweiten Tag auch nicht gekriegt. Die erste Woche nicht bekommen. Aber Herr, da steht, und ich will ausgießen den Heiligen Geist auf alle, die, oder Kindes und Kindeskinder und so weiter, Generationen, die noch kommen werden. Und ich will das auch haben. Was der Petrus hatte, will ich auch haben. Und dann gebetet und irgendwann passiert das. Aber dieses anhaltende Gebet, stell mal vor, ich hätte es aufgehört, ich würde es heute noch nicht haben. Aber ich habe nur nichts anderes gelesen, nichts anderes gebetet, als nur, Herr, ich brauche den Heiligen Geist, ich muss mein Pfingsten erleben, mein privates, eigenes Pfingsten. Die haben ihr Pfingsten gehabt, ich brauche auch mein Pfingsten. Und dieses Durchbeten, dieses so lang beten, bis ich krieg. Und dann kommt die nächste Stufe. Dann, Herr, ich möchte dir dienen. Und dann, Herr, gib mir eine Türe, irgendwo, wo ich anfangen kann, was tun für dich und so weiter. Natürlich, es kommt alles anders, als du denkst. Also ich habe gebetet, Herr, ich möchte dein Bote sein, ich möchte so deine Stimme in der Wüste sein, was ich für dummes Zeug gebetet habe, aber ich habe gebetet. Aber ich habe mir das vorgestellt und ich habe gesagt, Herr, ich möchte deine Stimme sein, ich möchte so wie Johannes der Täufer, ich trage den Namen jetzt Johannes und ich möchte auch so eine Stimme sein, die Stimme des Herrn, dem Herrn den Weg bereiten und habe gebetet und gebetet. Und ich weiß nicht, wie lange ich gebetet habe, schon mehr als einen Monat. Und dann bin ich immer überall, wo ich hinkam, habe ich für mich gebetet, oh Gott, ich möchte deine Stimme sein. Ich wollte nichts anderes, ich habe nichts anderes gebetet, Herr, ich möchte deine Stimme sein. Und dann irgendwo sagt der liebe Gott, geh auf den Stachus und mach dort Plakatmission. Und dann laufe ich mit dem Schild, gerade du brauchst Jesus, und an Jesus kommt keiner vorbei. Ich will eine Stimme sein. Aber ich wäre fast gestorben, als ich dann von Gott den Auftrag, ich habe keinen Auftrag, ich habe keine Vision, keine Ahnung gehabt. Nicht einmal, ich wusste nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste sein. Das war mein Wunsch. Aber das habe ich in der Bibel gelesen, das hat mir so gut gefallen, eine Stimme eines Predigers. Ich dachte auch wie Johannes der Täufer, das will ich sein. Und dann schickt mich der liebe Gott, ich wäre lieber gestorben. Und lieber hätte ich nicht gebetet, aber da war ich schon mittendrin, aber dann hat Gott zu mir geredet, weißt, zuerst habe ich mit Gott gesprochen, zu ihm, ich will deine Stimme sein, Herr, deine Stimme will ich sein, dein Bote will ich sein, Herr, sende mich. Und so weiter. Und dann lese ich in der Bibel, wen soll ich sein und wer wird mein Bruder sein? Und dann hat mir gesagt, ja Herr, ich will das sein. Und dann schickt er. Dann vergiss es. Dann habe ich nicht mehr gebetet. Aber dann hat er mich geschickt und geschubst. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Bis ich gesagt habe, Herr, ich gehorche. Ich tue das, was die Stimme tun sollte. Beten, bis du bekommst. Und es gibt so viele andere Dinge, Punkte. Du nimm da irgendetwas, greif für dein Leben und sag, ich will das haben, das muss ich haben, das gehört zu meiner Entwicklung, zu meinem Sein, ist nötig. Diese Frau, sie bat so lange, bis sie Recht bekam, sie hat durchgebetet, bis das Wunder passierte, bis sie, von Gott so geleitet und geführt wurde. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Das heißt also, dranbleiben am Gebet. Ohne Unterlass, unablässig beten. Das Gebet ist die einzige Möglichkeit, wo wir bösen Mächten widerstehen, böse Mächte zerstören, Festungen Satans schleifen. Gebet ist, dich einfach auf Gott zu konzentrieren und so lange beten, bis Gott dich ablöst. So wie bei mir, bis Gott sagte, jetzt, du hast jetzt genug, du wirst die Stimme in der Wüste sein. Jetzt geh, ich bin mit dir, ich sende dich. Fürchte dich nicht und du musst nicht sprechen, was der mir alles erzählt hat. Alles in der Bibel, vom Jeremia. Sag nicht, ich bin zu jung, dann habe ich lauter Entschuldigungen, Ausreden gefunden. Aber dann, ich bin noch zu jung, Herr, ich weiß noch zu wenig. Dann, Herr, ich kann noch nicht richtig Deutsch, das war meine große Entschuldigung, weil die Geschwister in der Gemeinde sagten, lern mal richtig Deutsch. So, und Herr, ich kann nicht sprechen, was soll ich doch? Ich will eine Stimme sein, wollte ich, aber das ist, ich habe meinen Mund zu voll genommen. Und dann sagt er, mal dir ein Plakat. Und du musst gar nicht viel machen. Da habe ich so Sandwichmann gesehen, der hat für was irgendwas geworben. Ich habe gesagt, wenn der das für irgend so Döner oder was weiß ich, für so einen Hamburger machen kann, kann ich doch für Jesus auch. Und dann kam es, ja, du kannst es. Und das ist das, was du machst. Und das war mein Einstieg in den Predigtdienst. Da habe ich keinen Zettel, ich habe kein Geld gebraucht, um Plakate zu drucken, nur Plakat kaufen und ein bisschen Farbe und ein bisschen kreativ sein und ein bisschen Mut. Ich wollte nur sagen, weißt du, du erwartest, aber dann nachher erwartet Gott was von dir. Mach das. Geh auf die Sache zu. Und dann wirst du sehen, wie du die Mächte besiegst und überwindest. Beten muss jeder Einzelne für sich und das Einzelne auch ausmachen. Der muss allein den Kelch trinken. Nachher. Gebet ist Gottes Sprache, die Kommunikation, wie du mit dem Himmel kommunizierst. Und dann bin ich mit diesem Plakat gegangen. Ich werde nie vergessen, das war mein Einstieg. Ich habe so Schiss gehabt, dass ich zuerst mal auf die Toilette musste. Ich sag die Wahrheit. Und bin in die Toilette gegangen, habe zuerst mal in die Toilette ausprobiert, wie das aussieht. Und dann bin ich aus der Toilette schon umgehängt rausgegangen. Da ist schon der eine Mal fast in Ohnmacht gefallen, dass er sah. Und dann bin ich dann in der Stadt gegangen. Du, die Leute haben Respekt gehabt. Niemand hat mir was Böses gesagt oder getan. Die haben nur gesagt, also, sie haben Mut. Die wussten nicht, dass ich der größte Feigling aller Zeiten bin. In dieser Situation. Aber Gott war mit mir. Die Gegenwart Gottes habe ich zum ersten Mal so gespürt, wie ich noch nie in meinem Leben gespürt habe. Das ist so, als wenn du in einem Sog bist, in einer Kraft bist, in einem Zustand bist, war ganz allein, aber der Himmel war mit mir. Der Himmel war mit mir. Ich will nur sagen, weißt du, betest. Bitte pass auf, was du betest. Nachher kommt die Rechnung. Oder die Erfüllung. Egal was es ist. Gott erhört unsere Gebete zu seiner Zeit, auf seine Art. Vielleicht anders, als du denkst. Und dann, ja, ich habe das nicht immer gemacht, aber dann war ich irgendwo, ich wusste, wie Gott funktioniert. Beter erfahren die Funktion Gottes. Und je mehr du dann dich Gott hingibst und von Gott lernst, dann entdeckst du die Wirkungsweise Gottes. Wenn Gott etwas tut, dann tut er zu einem bestimmten Zweck, für eine bestimmte Sache, für ein bestimmtes Ziel, alles zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Egal was es ist, du bittest, Herr, ich möchte, gib mir Geld. Aber Gott fragt, gut, ich gebe dir Geld, aber zahlst du auch den Zehnten? Wenn du Gott von Gott gesegnet werden möchtest, zahl den Zehnten. Und zahl im kleinen Stücken treu. Wenn du im Kleinen treu bist, Gott testet oft vielfach die Leute im Kleinen, ob sie im Kleinen treu sind. Und das war für mich auch so ein Test damals, bin ich im Kleinen treu? Bin ich nicht zu feige und nicht zu schade und nicht zu dumm, da rauszugehen, so und so für Gott zu hantieren? Traust du das zu? Ich soll dich segnen. Aber traust du dir was zu? Wie sieht's mit dir aus? Wenn Gott etwas tut, dann tut er zu seiner Verwirklichung und zu seiner Verherrlichung und zum Bau seines Reiches. Deshalb setzt er uns ein. Apostelgeschichte 10. Da ist ein Mann, der viel betete, Cornelius. Er betete viel. Wer viel zu Gott ruft und viel zu Gott spricht, mit Gott spricht und so weiter und sehr viel mit Gott lebt, der kriegt Antwort Gottes. Und dieser Cornelius betet, er sagt, ich möchte ins Reich Gottes. Lies Apostelgeschichte 10. Hatte viel Gemeinschaft mit Gott und sein Gebet wurde erhört. Cornelius, deine Gebete sind zu Gott gekommen. Das ist doch schön. Deine Gebete müssen zu Gott kommen, Apostelgeschichte 10, 31. Der Engel sagte, deine Gebete sind erhört und deine Almosen und Opfer haben Gottes Aufmerksamkeit erregt. Haben deine Gebete, deine Opfer, deine Hingabe, dein Leben Gottes Aufmerksamkeit erregt? Da beginnt Heidenmission mit dem Cornelius. Weltmission beginnt. Da wird Horizont gesprengt. Mit dem Cornelius betet und Opfer bringt. So war es bei mir auch der einst, wie ich eingestiegen bin in den Predigtdienst vor über mehr als 40 Jahren. Und so beginnt eigentlich die Führung Gottes, indem du deine Gebete zu Gott richtest und Opfer und dich nicht scheust und nicht zurückschreckst und mutig bist. Guck mal, wir machen alle Fehler und es ist erlaubt. Moses fühlte, ich muss Gott dienen. Ich habe die Voraussetzung, Israel zu befreien und dann schlägt er einen Ägypter tot. Und dann muss er in der Wüste fliehen. Und nach 40 Jahren kommt erst seine Sternstunde, wo er dann zum Pharao geht. Und Herr, erlöse Israel. Herr, schicke einen Boten nach Ägypten, dass er Israel erlöst aus der Sklaverei. Und dann sagt plötzlich Gott, und hör mal, mein Freund, du gehst jetzt ganz schön. Und dieser Schnatterer, dieser Großmaul, Moses war Großmaul und Sprüche machen, der konnte reden, hat Rhetorik studiert. Der konnte reden. Denn er musste Befehle erteilen, er war ja König, Pharao. Und dann sagte er, Herr, ich stottere. Nein, ich habe die Zunge geschaffen und ich kann dir deine Zunge begnaden, dass du nicht stotterst. Weißt du, wenn Gott dich berührt und Gott dich sendet, dann fängst du an zu stottern. Das ist okay. Und wirst verlegen. Das liegt dir da nicht mehr. Zuerst, Herr, schick einen Missionar. Oder ein Befreier, oder ein Heiland, ein Erlöser. Moses, du gehst jetzt. Bitte, wenn du betest, bete, bis du bekommst. Ich warne dich. Ich warne dich. Ich bin auch nach Berlin gekommen. Ich sollte für beten und Gott fragen, ist da Platz, eine Möglichkeit, um eine Gemeindearbeit anzufangen? Ist der Boden reif? Ist der Acker reif? Und kann man was tun? Gibt es da Möglichkeiten? Und ich laufe auf den Bereitschaftsplatz mit meiner Frau und ich bete, Herr, schicke irgendeinen Boden, zeig mir, wer könnte da in Frage kommen? Und dann sagt der Herr plötzlich, du kommst in Frage. Du kommst in Frage. Und es erwischt dich dann. Und dann natürlich wird's wieder heiß, der Boden unter die Füße. Wenn du betest, wird der Boden unter deine Füße heiß. Ja, und warum du nicht? Warum willst du andere schicken, was du machen kannst? Was du machen solltest? Vielleicht, weißt du, manchmal schickt Gott dich, du bekommst von Gott einen Gebetsauftrag und du betest für eine Sache und fragst, Mensch, ist doch Wahnsinn. Weil Gott hier einen Plan hat. Und Gott das verwirklicht werden möchte. Und warum du nicht? Warum du nicht? Warum du nicht? Warum schickst du, warum soll ein anderer was machen? Warum du, gehst du nicht? Warum unternimmst du nicht? Warum gehst du nicht auf die Sache zu? Warum gehst du nicht auf deinen Goliath zu? Warum soll der Saul und die Brüder, die anderen Geschwister, warum gehst du nicht auf dem Saul zu und auf dem Goliath zu und schlägst ihn? Warum gehst du nicht nach Ägypten und holst Israel raus? Gebet ist der Mantel der Gläubigen. Gott achtet auf die Beter, wie sie beten. Lerne also so lange zu beten, bis du bekommst. Ich lass dich nicht, bis du segnest. Und es ist interessant, Jakob konnte seine Familie nicht, seine Frau nicht, seine Söhne nicht und seine Knechte nicht. Er konnte niemand mitnehmen, mit Gott zu sprechen. Das musste er alles allein machen. Jakob musste allein in Pniel dort mit Gott ringen. So, Gebet ist eine Sache zwischen dir und Gott und sonst niemand. Und niemand darf dazwischen stehen und dazwischen funken und dazwischen reden, auch nicht Mann oder Frau oder nicht die Kinder. Er musste alle fortschicken. Er schickte seine Kinder fort, seine Frauen fort, auch wenn sie so lieb war, auch seine liebe Rahel. Rahel, du gehst auch jetzt fort auf die andere Seite. Ich will allein mit Gott sein. Wenn du bei Gott bleibst, bei Gott bist, bekommst du auch, was du brauchst. Viele sind bei Gott noch gar nicht so durchgekommen. Die haben noch so viel, die haben noch eine ganze Familie bei Gott. Die ganzen Kinder mit versammelt. Herr, segne uns. Nein, Herr, segne mich. Berühre mich. Ich lasse dich nicht. Was die machen, die müssen selber ihre Verbindung zu Gott finden. Konzentriere dich auf Gott. Absolut nur auf Gott allein. Du musst so lange beten. Und beten ist nicht Gott nachhelfen. Der liebe Abraham hat von Gott eine Verheißung bekommen. Du sollst einen Sohn haben. Aber was macht unser Bruder Abraham? Der hilft Gott nach. Er nimmt seine Hagar und dann zeugt er Ismael. Das war rechtlich alles okay. Also nach dieser damaligen Zeitbegriffe, das war in Ordnung. Aber eigentlich der Segen war verheißen über Sarah. Ja, aber die ist schon zu alt, die Omi. Und du siehst, oder die kann das nicht mehr. Vielleicht die Hagar, ihre Magd, das ist so rechtlich in Ordnung. Gott braucht keine Nachhilfe, wenn du betest. Wenn du betest, wenn du mit Gott betest und von Gott ein Wunder erwartest, dann sollst du wirklich ein Wunder erwarten und nicht etwas nachhelfen. Als Elia dem Herrn ein Altar baute und Feuer vom Himmel holen wollte, oder sollte, was auch immer, weißt du, was er macht? Er baut dem Herrn ein Altar und gießt noch Wasser auf alles, damit niemand sagen kann, das Holz hat sich von selbst entzündet. Er brauchte nicht Nachhilfe. So wie die Baalspriester, die am Mittag dann ihr Opfer bringen und beten, dass sich das Holz doch von selbst entzünden würde. Wenn Gott was wirkt, da kann pitschnass alles sein. Gott kann sogar grünes Holz verbrennen und sogar die Steine wurden aufgeleckt, heißt es in meiner Bibel. So mächtig war das Feuer Gottes, dass da fiel. Gott braucht keine Nachhilfe. Wenn du betest, muss Gott dem lieben Gott nicht nachhelfen. Mach dem lieben Gott noch so schwierig und so unmöglich, dass er das nicht erhören kann. Ja, aber ich sag es dir, mach Gott so kompliziert, schütt noch kübelweise Wasser drauf auf dein Holz, dass es sich nicht von selbst entzünden kann. Weißt du, wir beten, ja, das pass auf, jetzt kommt ja sowieso, das sind die Geschwister da und so, die und die haben Geld und die haben das und können das. Also wenn die da sind und hören die Predigt, die werden bestimmt das tun, die werden es nicht tun. Mach so unmöglich, dass es nicht passieren kann. Dann ist es von Gott. Dann ist es von Gott. Weißt du, Gott braucht keine Nachhilfe. Weder von dir noch sonst von jemand. Gott testet auch unsere Geduld und natürlich unser Verhalten. Und er macht es alles auf seine Art und Weise, wie er es will. Bitte Gott, wenn du betest um gesegnete Menschen, bitte Gott, dass du das Gesegnete bekommst, was du brauchst, Herr, segne mich. Was du brauchst, ist eigentlich der Segen Gottes. Bis der Segen kommt, mit was anderem gibst du dich nicht zufrieden. Bitte gesegnete Umstände, gesegnete Kraft, gesegnete Hände, gesegnete Umgebung. Bitte um gesegnetes Leben. Lerne Gottes Segnungen einfach zu empfangen, anhalten, so lang, bis es da ist. Und dann, wenn es da ist, dann packst aus, das Geschenk. Danke, Herr. Danke. Aber danke erst, wenn es da ist, oder danke, wenn du siehst, es kommt schon. Wenn du die Gewissheit hast, die Sache ist schon unterwegs, geliefert. Du solltest also beten lernen. Beten lernt man in dem Augenblick. Du siehst die Wolke kommen schon da irgendwo, so, die ist nur so Mannsfaust groß, aber die kommt und da fängst du an zu danken. Aber du musst die Wolke sehen. Du wirst verrückt und schizophren und wahnsinnig und nicht normal, wenn du dankst und du weißt nicht, dass es kommt, dass es geliefert, ausgeliefert wird. Das ist das nächste Mal. Solange du die Verheißung nicht hast, hast du auch keinen Grund zum Danken. Aber wenn du weißt, Gott hat es verheißen, bittet, so wird euch gegeben, ich habe gebeten und ich habe den inneren Frieden. Das ist. Ich werde nie vergessen, die Stuttgarter Zeitung wollte bösen Bericht über mich schreiben und ich habe gesagt, den Bericht werden sie nicht bringen. Und dann habe ich gebetet. Normalerweise würde ich Tage und Stunden lang beten, bis ich da die innere Gewissheit habe. Ich habe mich hingekniet am Telefon, habe gesagt, lieber Gott, hilf, dass dieser Bericht nicht kommt. Und als ich so das gesagt habe und Amen gesagt habe, habe ich gesagt, die werden nicht den Bericht nicht bringen. Und habe so Frieden gehabt. Die werden den Bericht nicht bringen. Und habe Gott angefangen zu danken. Im nächsten Moment gebeten und im nächsten Moment Gott gedankt. Aber weil ich den Frieden hatte, die werden den Bericht nicht bringen. Ich will am nächsten Tag wissen, ob der Bericht in der Zeitung steht. Du siehst, das ist Beten. Du bittest und dankst Gott, dass sie den Bericht nicht bringen. Aber du willst sehen, ist der Bericht tatsächlich in der Zeitung oder nicht. Und dann habe ich die Zeitung kaufen wollen, war die Zeitung nicht da. Bin rumgefahren durch die ganze Gegend, morgens im Morgenmantel und Pyjama und nicht die Zeitung gekriegt. Warum? Dann heißt es plötzlich, als ich dann anrief, warum ist die Zeitung nicht erschienen, ich will den Bericht lesen. Ich habe Gott gedankt, habe Frieden gehabt. Ja, heute wird die Zeitung bestreikt, die Stuttgarter Zeitung. Und die wurde 5 Tage lang bestreikt und der Bericht wurde nicht gebracht. Aber du siehst, so ist es. Wir beten. Wenn du betest, bist du in so einer schizophrenen Lage. Du dankst Gott und dann wirst du wissen, bringen sie jetzt den Bericht oder bringen sie es nicht. Nur als Beispiel. Nur als Beispiel. Das ist der Mensch. Und ich bin auch aus Fleisch und Blut. Ich bete, ich glaube, aber ich will wissen, kommt der Bericht oder nicht. Jesus steht vor den Jüngern als der Auferstandene und sie weinten vor Freude. Kannst du sowas vorstellen? Vor Freude weinen? Sowas gibt's. Wenn du von Gott die Antwort haben willst, musst du genau dort sein, wo Gott versprochen hat, dass die Antwort kommt. Deinen Briefkasten musst du anbringen, an der richtigen Stelle. Sonst wird die Post nicht geliefert. In Formelia heißt es, da selbst habe ich den Raben geboten, da selbst habe ich der Witwe geboten und so weiter, dich zu versorgen. Viele Leute, weißt du, Gott möchte segnen, Gott schickt die Antwort, aber das ist verzogen. So viel Post verschicke ich manchmal und manchmal kriege ich dann wieder zurück, verzogen, unbekannt, verzogen. Gott will dich segnen. Gott will dir antworten, aber du bist verzogen. Du bist nicht da, wo Gott dich segnen könnte oder möchte oder wo eigentlich die Antwort bestimmt hat. Weißt du, das ist adressiert an da oder da. Nimm mal an, die Antwort ist adressiert an Nazareth Kirchstraße 51 und du bist nicht da. Du bist irgendwo anders, in irgendeiner anderen Gemeinde. Deshalb kommt der Segen auch dort gar nicht an. Da sagst du, ich bete und renne von Konferenz zu Konferenz und der Segen kommt nicht an. Du bist nicht da. Der Empfänger ist nicht zu ermitteln. Und dann, wenn es soweit ist, ist er schon wieder ungültig. Das Datum verfallen. Und dann bist du erstaunt, warum ist die Antwort nicht da? Gott sagt das selbst. Du musst also in der Einrichtung sein, wo Gott beliefert, wo er etwas tut oder wo er handelt, wo er segnen kann. Viele Menschen können nicht so lange warten, dann rennen sie von Prophet zu Prophet. Es gibt so viele falsche Propheten. Sie sind nicht an Gott angeschlossen und deshalb kommt auch nichts durch. Sie halten einen nur auf. Diese ganzen falschen Propheten halten einen nur auf. Du verzettelst dich, entmutigen einen, belasten einen, machen einem das Leben extra schwer. Ich möchte eigentlich göttliche Wahrheiten verkündigen und sagen einfach, weißt du, bleibe so lang still vor dem Herrn. Du hast gebeten und du sollst auch empfangen. Du hast angeklopft und dir soll es auch aufgetan. Stell dir mal vor, wenn ich weiß, die Tür muss aufgehen. Aber ich sage, nee, die Tür ist nicht, du weißt aber, da hinten ist der Herr. Du weißt, da ist die Lösung, da ist die Antwort. Du musst so lange klopfen, bis die Tür aufgeht. Vielleicht schläft er jetzt gerade. Vielleicht macht er Pause oder ist mal, weißt du, wir wissen gar nicht, was Gott alles vorhat. Vielleicht prüft er meine Geduld oder guckt durch den Spion, wer ist denn da? Oh, den Matthäus lasse ich mal warten. Ich mache mal einen Hausbesuch. Dann war ich an der Tür. Da war auch Spion, aber man sieht, die Leute sind dumm. Dass man durch Spion sieht man, dass da was sich bewegt oder nicht bewegt. Und ich sah, die Person ist da. Und ich bin stehen geblieben, wieder geklopft. Dann bin ich ums Haus gegangen. Ich sehe, wie die sich in dem Vorhang versteckt und guckt, wie lange bleibt er noch da. Und ich habe nicht aufgegeben. Bis schließlich habe gesagt, ja, ich war nicht angezogen und ich war das und also unerwartet hätte es anrufen können. Aber ich wäre zu dieser Person nie gekommen, wenn ich nicht nachgegeben hätte. Oder wenn ich nachgegeben hätte. Weißt du, so lang, ich habe gesehen, da bewegt sich was. Bisschen was. Da ist Leben da. Da ist irgendjemand da. Die ist nur zu feige und will nicht öffnen. Die Geschichte, was Jesus auch erzählt. Nachts. Aber es war Vormittag. Das war nichts nachts. Halte ich also an falsche Propheten oder Leute, die mit Gott nicht verbunden sind, nicht auf, denn die nehmen dir alle Freude und allen Sieg weg. Das selbst. Gott will durch bestimmte Leute zu dir wirken. Weißt du, Gott hat auf dich Leute angesetzt, die dich segnen sollen. Das sind diese Zuflüsse zu dieser Donau, Rhein und Elbe. Und er will dich segnen. Und gerade den schickt in den Weg. Und den mag ich nicht. Also nein, mit dem nicht. Also der kann ich. Aber gerade der, wo du sagst, der nicht, der ist dir ein größerer Segen, als du denkst, der andere, die große Inn, die bringt genug Wasser. Du musst zum richtigen Arzt gehen, wenn du richtig behandelt werden möchtest. Und du musst richtig vor dem Herrn stehen und mit ihm reden und mit ihm sprechen. Und dein Anliegen dem Herrn wirklich anvertrauen, nicht irgendwelchen Bettler. Wenn du betest, du musst zu Gott mit leeren Händen kommen. Wenn du noch etwas in deine Hände hast, Gott sagt, gebrauche zuerst mal das, was du hast. Wir haben hier jemanden gehabt, der hatte Schulden bis über die Ohren. Und wir haben gebetet und Gott sagt, hör mal, verkaufe, was du hast zuerst und dann bezahle damit das, was du kannst und dann werde ich für dich sorgen. Und Gott sagte, und im Bett hast du Goldmedaille, Armbanduhren, Fotoapparate und so weiter. Verkauf mal alles, was du unter dem Bett hast. Muss ich das vorstellen? Das war eine ganz verrückte Sache. Dann ist er hergegangen, seine Gold-Olympiamedaille verkauft und alles verkauft und dann hat er, das hat so einen Wirbel aufgebracht, dass er am Schluss auch die Schulden von 200.000 Euro bezahlt bekommen hat. So, aber zuerst musste er alles, was unter dem Bett ist, in dem Koffer, das musste zuerst mal loswerden. Weißt du, solange du noch was hast als Reserve irgendwo auf der Kante, das musst du erst mal raus. Gott will nur leere Hände segnen. Wenn du nichts mehr hast, dann ist die Zeit reif, um Gottes Segen und Gottes Herrlichkeit zu erleben. Aber wir haben manchmal viel zu viel noch. So lange beten, bis du bekommst, so lange versuchen, nicht aufgeben, nicht resignieren, bis der Himmel sich öffnet und den Zehnten weitergeben, so lange, ja, du kriegst nichts dafür. Aber Gott wird dich schon segnen im richtigen Augenblick und so lange mit Gott reden und schachern, bis was dabei rauskommt, es kommt was raus. Wenn du mit Gott redest, es kommt was raus, vielleicht nicht so, wie du gedacht hast, aber es kommt was raus. Denk an Abraham. Mit Lot, diese Geschichte in Sodom. Es kommt was raus, wenn du mit Gott intensiv redest, nicht nachgibst und nicht auf dich schaust, sondern auf Gott. Ja, Herr, ich habe mich übernommen. Sag ruhig Gott, dass du dich manchmal übernommen hast. Und korrigier, mach Kurskorrekturen in deinem Leben. Bevor Gott dein Gebet erhört, arbeitet er zuerst an dich selbst. Das Gebet ist zuerst einmal das Werk Gottes an uns, bevor es Gott durch uns wirkt. Zuerst passiert an uns. Wenn du betest, wirst du zuerst mal in die Mühle genommen. Und zwar in jede Richtung. Und dann kommen erst die Gebetserhörungen, wenn du würdig geworden bist, wenn du Gott für jede Gabe, für die kleinste Gabe schon dankbar bist, für die kleinste Wirkung schon dankbar bist. Du bekommst dann, was du brauchst, erst wenn du so richtig reif dafür bist. Reif für die Segnung Gottes, reif für den Empfang, reif für die Herrlichkeit, reif für deine Herzenswünsche. Stell dir mal vor, Gott würde dir 10 Kinder geben. Kannst du die überhaupt erziehen? Ernähren? Verstehst du? Oder großziehen. Deshalb gibt er dir wahrscheinlich gar kein Kind unter Umständen, weil er sieht, du kannst das nicht und willst das nicht. Aber wenn er sieht, dass du hast so ein mütterliches Herz und du bist so mütterlich geworden und schon so sanft und friedlich und so weiter und durchsetzungsfähig, dann gibt er dir 8 Kinder. Ich will das nur als Beispiel nehmen. Das ist auf allen Gebieten. Gott wird dir kein Auto geben, wenn du das Auto nicht fahren kannst, keinen Führerschein hast. Herr, gib mir ein Auto. Du solltest zuerst bitten, Herr, gib mir einen Führerschein zuerst mal. Und dann erst das Auto. Für manche wäre nützlich das Fahrrad. Die könnten mit dem Fahrrad fahren. Da brauchen sie noch keinen Führerschein. Oder noch nicht. Aber du siehst, weißt du, wir bitten um ein Auto und können das Ding gar nicht kontrollieren. Mein erster Unfall habe ich mit meinem Motorrad gehabt. Ich habe frisch Führerschein gehabt und frisches Motorrad, paar tausend Mark gekostet. Und dann stehe ich an der Kreuzung, an der Bahnstange. Damals waren diese Volkswagen, diese Käfer. Ich stehe da und was mache ich? Ich lasse zu schnell die Kupplung los. Das Ding geht hoch und ich fahre dem Vordermann auf die Motorhaube rauf. Mein erster Unfall, ich bin keine 5 Kilometer gefahren. Weißt du, man muss auch umgehen lernen mit so Dingen. Und viele bekommen die Gaben Gottes, Heiligen Geist, und wissen nicht, wie man da umgeht. Da flippen sie aus. Gott gibt uns Gaben, wenn wir reif sind. Und es geht stückweise. So wie bei kleinen Kindern in der Schule, 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse. Und immer größere Aufnahmefähigkeit. So auch die Gebetserhörung. Aber bete, bis du aus der Schule kommst. Bis du sagst, ich habe jetzt gelernt, ich habe das alles überwunden, ich habe meine Talente gebraucht. Und Gott gibt seine Talente, wenn du anfängst, deine Talente zu gebrauchen. Dem habe ich 5 gegeben, dem 2 und 3. Gebrauche deine Talente. Das ist Gebetserhörung. Nicht, dass du bewahrst, Herr, ich möchte das alles behalten, guten Herzen, feinen Herzen. Nein, Gott will, dass du damit wucherst. Und wuchern ist ein schreckliches Geschäft. Schmutziges Geschäft eigentlich, wuchern. Wuchern, nötigen und so weiter. Begehren, das ist ein schmutziges Geschäft, wenn du genau nimmst. Das ist also kein heiliges Geschäft. Bist du bereit, Hände schmutzig zu machen, zu wuchern, zu handeln? Du musst absolut deinen Weg Gott befehlen, auf ihn hoffen und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Morgen, heute oder übermorgen oder irgendwann. Irgendwann kommt es. Aber bleib dran. Bleib dran. Verfolge das Ziel konsequent und sag, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Dann lass uns aufstehen und lass uns mit dem lieben Gott sprechen. Und ich habe gesagt, Gebet ist eine Privatsache. Eine Zwiesprache zwischen dir und Gott. Und ich denke, es ist gut, dass du selber betest. Nicht andere beten lässt, sondern selber mit Gott sprichst. Und zwar so, Entschuldigung, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Wie ist dir der Schnabel gewachsen? Vielleicht betest du mit Gott in Dialekt. Vielleicht hört Gott in deinem Dialekt, Mutterdialekt, in deiner Muttersprache. Lieber Vater, ich möchte mit dir reden und ich möchte mein Herz dir offenbaren und dir mitteilen und du möchtest auch die Herzen deiner Kinder heute Mittag anhören, was sie bewegt, was sie beschäftigt, womit sie nicht klarkommen. Wir möchten mit dir reden. Die Dinge, die uns Not bereiten, die möchten wir zu deinem Thron bringen und wir möchten aber, lieber Vater, sagen. Wir wissen, du bist ein guter Vater, du kennst deine Kinder und du liebst deine Kinder und du verlässt deine Kinder nicht und du gibst, was deine Heiligen begehren. Herr, gib uns dieses heilige Begehren. Herr, nicht nur das, was die Heiligen begehren, sondern ein heiliges Begehren, einen heiligen Wunsch, eine heilige Sehnsucht. Und Jesus, auch wenn wir das Ding nicht so übersehen und verstehen und fassen können, aber wir bitten. Wir bitten und wir möchten ernstlich bitten. Das Gebet, wenn es ernstlich ist, vermag es viel. Oh Gott, schenke uns ernstliche Gebete, dass wir so lange beten, bis der Himmel sich bewegt in Jesu Namen. Danke, Vater. Lob und Dank. Preis Gott. Wir singen.